Liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Podcast wird möglich gemacht durch die Unterstützung von Maintalbetten. Das Familienunternehmen führt in Reuendorf bei Lichtenfels den größten Werksverkauf für Polster- und Boxspringbetten in ganz Bayern und setzt dabei auf Ökologie und Nachhaltigkeit. Mehr über unseren Partner erfahrt ihr auf www.maintal-betten.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode.
Also der Legende nach hatte einer meiner Vorfahren in der Brauerei einen Unfall. Das war also die zweite Generation meiner Familie, der Andreas Graser. Und wir wissen nicht genau, was für ein Unfall das gewesen ist, ob jetzt die Brauereipferde ihm auf den Fuß getreten sind oder ob er über ein Holzfass gefallen ist oder vielleicht auch zu viel von seinem eigenen Bier getrunken hat. Auf jeden Fall hinkte er danach und hat beim Gehen, wie die alte Überlieferung ist, ein Wengler mit die Oberarm geschlenkert. Und die Stammgäste haben ihn dann den Schlenkerler getauft, also die Person mit dem schlenkernden Gang, und haben immer gesagt, na, heute gehen wir zum Schlenkerler, und damit war die Person gemeint. Mhm. Und mit der Zeit hat sich das dann eben auf die Brauerei und ultimativ dann eben auch auf das Rauchbier übertragen. Und so ist also durch Zufall dieser Name entstanden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fränkischer Talk. Heute sitzt mir Matthias Trum gegenüber, der Inhaber der Brauerei Heller und damit auch des wohl berühmtesten Wirtshauses mit dem kultigsten Bier aus Bamberg und Umgebung, ich glaube, das darf man so sagen, dem Schlenkerler. Mittlerweile ist ein Besuch beim Schlenkerler sowas wie ein Besuch im Dom für die Touristen in der Stadt. Naja, jetzt schüttelt er gerade ein bisschen peinlich berührt den Kopf, aber wann immer ich durch die Sandstraße gehe, durch die Dominikanerstraße, wenn nicht gerade strömender Regen ist, ist da eigentlich immer was los. Menschentrauben vor dem Wirtshaus und mindestens jeder Zweite hat ein dunkles Bier in der Hand. Matthias, wie fühlt sich das an, für das vermutlich berühmteste Gasthaus und Getränk dieser Stadt mit so einer langen Geschichte verantwortlich zu sein?
Ja, es ist ein sehr ambivalentes Gefühl. Also auf der einen Seite ist man natürlich stolz, dass man ja eine Institution irgendwo repräsentiert oder dafür verantwortlich ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Herausforderung, weil du bist bei jeder Entscheidung, entscheidest du ja so ein bisschen für die Stadt ein Stück weit mit, beziehungsweise wirst entsprechend beäugt. Ja, und wenn du vermeintlich was falsch gemacht hast, sind natürlich sofort irgendwelche Leute da, die dich darauf hinweisen. Also vielleicht, ja, ich denke, dem Bundestrainer bei der Fußballnationalmannschaft geht es ähnlich. Der muss dann auch immer sehr genau überlegen, was denn seine Entscheidungen für Auswirkungen haben. Und das ist bei uns schon auch so ein Stück weit ein Thema. Die ganz große Geschichte, die mir eigentlich da immer sehr viel Kraft gibt und Rückhalt gibt, ist, wenn man auf die lange Historie vom Haus zurückschaut. Sowohl von unserer Familie direkt, also ich bin ja die 6. Familiengeneration, aber der Schlenkerler ist ja noch viel älter als meine Familie, geht ja zurück bis ins 15. Jahrhundert. Und da gab es ja dann in der Geschichte schon einige Wirrungen und Wendungen, 30-jähriger Krieg, Pest und was weiß ich was noch alles, was also das Schlenkerler bzw. das Wirtshaus alles überlebt hat in irgendeiner Form. Und es gibt einem dann auch sehr viel Zuversicht, dass man, glaube ich, nicht zu extrem große Fehler letzten Endes machen kann, sondern dass es immer einen Weg gibt, wie es weitergehen wird. Und aus dieser Zuversicht heraus ist es, glaube ich, dann auch leichter, vernünftige Entscheidungen zu fällen, weil man nicht aus Ängstlichkeit dann Sachen komplett falsch macht oder vielleicht auch gar nicht entscheidet.
Mhm. Du hast 2003 von deinem Vater übernommen. Was gab es denn in dieser Zeit für Entscheidungen, für die du Kritik bekommen hast? Wo hat denn vielleicht die Stadt oder irgendjemand anders gesagt, na, das geht aber gar nicht fürs Schlenkerla?
Also von offizieller Seite von der Stadt und so kam da letzten Endes nichts. Ja. Also ich meine, klar, du musst alle Vorgaben einhalten, behördlichen Auflagen und so. Wenn da irgendwann mal was nicht gepasst hast, hast du halt einen Schrieb bekommen, was weiß ich, Hygieneprotokolle oder sonst was. Waren aber immer alles nur, wenn überhaupt, Kleinigkeiten. Das Größere ist tatsächlich, wie du in der Öffentlichkeit gesehen wirst. Also wir haben zum Beispiel, um eine Geschichte zu erzählen, als ich von meinem Vater übernommen habe, gab es ja nur das klassische Schlenkerler Rauchbier, den Urbock dazu. Das Rauchweizen war kurz davor eingeführt worden und eben seit den 1920er Jahren dieses helle Lager, was ja so ein bisschen der Schlenkerler Geheimtipp ist. Mhm. Und ich kam also frisch von der Uni, hatte meine Diplomarbeit über die Geschichte des Bierbrauens geschrieben, habe mir gedacht, Mensch, da muss doch noch mehr gehen. Und hatte also viele Ideen, wo auch alles so ein bisschen gedauert hat, bis wir das umgesetzt haben. Und eine der ersten Sachen, die ich dann neu eingeführt habe, das war dann allerdings auch schon 2009, also die Mühlen malen halt etwas langsam in so einem alten Betrieb, war unser Eiche Doppelbock, der mit einem Malz gemacht wird, was eben nicht über Buchenholz, sondern über Eichenholz getrocknet wird. Und da habe ich zuerst mir gedacht, Mensch, der hat 8% Alkohol und das ist doch, sage ich mal, relativ viel. Mhm. Und hatte dann eine kleinere Glasgröße dafür gewählt für die Gaststätte. Weil ich mir gedacht habe, ey, einen halben Liter von einem 8%igen, das ist ja fast wie eine Flasche Wein so ungefähr. Und habe dann also massiv Feuer von Stammgästen und von allen Leuten bekommen. Und du kannst es doch nicht in der kleinen Größe ausschenken. Und dann schenkst du irgendwann alles in der kleinen Größe aus, was ich natürlich nie vorhatte, ja, weil Schlenkerlei ist Seidler, das ist völlig klar. Ich wollte einfach diese Alkoholmenge ein bisschen abmildern. Und nachdem da also die entsprechende Kritik von den Stammkunden kam, habe ich gesagt, naja, also wenn ihr einen halben Liter 8% trinken wollt, dann verbiete ich euch das nicht. Und haben halt die Gläser umgestellt und ja, seither ist da dann auch wieder Ruhe im Kessel. Mhm. Aber das sind so politische Entscheidungen, die vielleicht sachlich auf den ersten Blick gar nicht so sinnvoll sind, aber wo du dann merkst, dass die Menschen sehr schnell emotional reagieren. Und ich selber bin, glaube ich, eher so der sachlich-logisch Denkende und bei der Vorhersage von emotionalen Reaktionen tue ich mir da manchmal ein bisschen schwer, aber ich bin lernfähig.
Dein Vater ist 84 Jahre.
Wird er heuer, ja.
Ja, wird er. Stimmt, dann er ist noch 83. Welche Rolle spielt er denn bei deinen Entscheidungen?
Ich greife unheimlich gerne auf seinen großen Erfahrungsschatz zurück, weil er hatte Schlenkerler ja auch 4 Jahrzehnte lang geleitet und lebt natürlich auch heute noch im Haus und hat einen sehr eigenen Blick auf die Dinge. Einfach aufgrund seiner Erfahrung, oft auch einen anderen Blick als ich. Mhm. Und ich finde es sehr hilfreich, also wir sprechen eigentlich 3-4 Mal die Woche mindestens über die diversesten Themen, meistens über irgendwas, was das Schlenkerler betrifft. Und es hilft mir einfach, diese andere Sichtweise zu sehen, auch wenn ich sie nicht immer teile. Aber wenn du eine Problemstellung aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtest, dann kommst du, glaube ich, am Schluss zu einer besseren Lösung, als wenn du jetzt nur einseitig an das Thema rangehst. Das sind manchmal auch intensivere Diskussionen, das ist ganz klar. Das kann ich auch voll und ganz nachvollziehen, wenn du den Laden 40 Jahre lang geschmissen hast und dann kommt da jemand daher, der dann teilweise das auch anders macht, dann verteidigst du natürlich erstmal deine Position. Aber ich denke, am Schluss war das alles oder sind es immer sehr fruchtbare Diskussionen und ich kann nur hoffen, dass ich eines Tages die nötige Ruhe habe, das mit meinem Nachfolger, mit meinem Sohn oder meiner Tochter, wer auch immer von den beiden das vielleicht mal übernimmt, genauso geduldig durchzuhalten.
Du bist ja wenn man so will, im Gasthaus oder darüber aufgewachsen. Also da, wo früher dein Kinderzimmer war, ist, glaube ich, heute dein Büro, wenn ich das richtig weiß.
Richtig, ja.
Dieses Gebäude mitten in der Altstadt, ja, die ganze Umgebung, das Wirtshaus, alles das, du bist da groß geworden.
Genau.
Gab es jemals eine ernsthafte Überlegung, da nicht einzusteigen und was anderes zu machen?
Nein. Definitiv nein. Also ich war eine Zeit lang weg. Ich war mit 17 Jahren ein Jahr lang auf Schüleraustausch in Kanada. Ganz normal in der Highschool. Das war also hier in Deutschland, war das die 11. Klasse. Das war eine schöne Zeit. Kanada hat ganz viele tolle Vorzüge, die Deutschland nicht hat. Und umgekehrt. Das Brot drüben war eine Katastrophe, nur so als ein Beispiel. Aber ein unheimlich freizügiges und großes Land, auch nicht mit gewissen Problemen des großen Nachbarn behaftet, ohne da jetzt in politische Details reinzugehen. Aber dass man da dauerhaft leben könnte, das konnte ich mir also nie vorstellen. Und die zweite längere Zeit, wo ich nicht zu Hause war, war mein Studium in Weinstephan. Da war aber natürlich alles schon auf Bierbrauen und auf Schlenkerler gepolt und abgestellt. Und die Vorstellung, jetzt in irgendeiner anderen Brauerei zu arbeiten, also das wäre sicherlich nicht mein Ding gewesen. es gibt da diese kleine Anekdote dazu. In der, ich glaube, 12. oder 13. Klasse, also irgendwann im Rahmen des Abiturs kam, also ich denke, das war vom Arbeitsamt oder vom Berufsberatungszentrum, kam also jemand vorbei und man konnte da Termine ausmachen, um sich beraten zu lassen, was es denn alles so für Berufe gibt. Mhm. Und der ganze Jahrgang, alle haben ihre Termine ausgemacht und ich war der Einzige, der keinen Termin genommen hat. Mhm. Weil ich mir gedacht habe, was soll das, ja, was will der mir jetzt erzählen? Und für mich ist der Weg eh klar. Und ich sag mal, spätestens bei der Bundeswehr war mir dann klar, dass das Befolgen von Befehlen jetzt nicht so meine Stärke ist. Insofern die Freiheit, selber der Unternehmer zu sein und selber Entscheidungen zu treffen, ist einfach wahnsinnig viel wert. Der familiäre Hintergrund, also ich denke, es ist einmalig, so eine Gelegenheit zu haben, sowas fortführen zu können. Und das Thema Bier ist natürlich auch ein ganz tolles und kultiges. Teenagerzeiten, alle Freunde haben sich immer bei mir getroffen, bevor wir dann in die Sandstraße weitergegangen sind. Und ja, das ist eine so tolle Gelegenheit. Also ich glaube, es wäre ein großer Fehler gewesen, wenn ich was anderes gemacht hätte.
Also auch nie eine Minute bereut,
nee,
diese Entscheidung.
Nee, es gibt natürlich Momente, wo du sagst, boah ey, das stresst oder da hast du jetzt wieder irgendein Problem, was du nicht so ohne weiteres lösen kannst, wo du dann so ein bisschen denkst, naja, wenn du dieses oder jenes machen würdest, hättest du das Problem vielleicht nicht. Aber am Ende vom Tag, egal was du machst, irgendwelche Schwierigkeiten hast du immer. Ich glaube, also für mich persönlich, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, für mich persönlich ist, glaube ich, das Entscheidende, dass ich als Unternehmer, als Selbstständiger ganz viele Sachen halt selber beeinflussen kann, und nicht davon abhängig bin, was mir jetzt ein anderer vorschreibt oder tut. Natürlich mit dem entsprechenden Risiko, ja, wenn es schief geht, ist es natürlich dann mein wirtschaftliches Risiko, bis hin zum Extremfall. Ja. Also wir sind immer noch eine Gesellschaft mit einer privaten Haftung dahinter, mit entsprechenden Sicherungsschirmen davor natürlich, klar. Aber diese Freiheit ist mir einfach wahnsinnig viel wert. Und ich habe auch im Rahmen meines Studiums, ich habe BWL studiert und Brauwesen studiert, habe also in Brauereien und in der Bank gearbeitet und bei einer Marktforschungsgesellschaft habe ich gearbeitet. Und ich habe immer wieder festgestellt, wenn mir jemand sagt, was ich zu tun habe, da werde ich auf Dauer nicht glücklich damit.
In Weinstephan hast du studiert, ne? So.
In Weinstephan Brauwesen und in Bamberg habe ich Betriebswirtschaft studiert.
Dieser ganze Kult rund ums Schlenkerla beruht ja darauf, dass ihr ein Bier habt, das sehr deutlich nach Rauch schmeckt, das sehr alt hergebracht ist, also sehr, sehr traditionell, aber bei weitem nicht jedermanns Fall ist. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also es ist nicht so wie McDonald's, kein Massenprodukt, auf das sich ganz viele Menschen einigen können, sondern wenn man ganz ehrlich ist, gibt es Leute, die mögen es und es gibt Leute, die mögen es gar nicht und dazwischen gibt es echt wenig. Ich zitiere mal einen Satz, den habe ich bei euch auf der Homepage gefunden, der schon etwas älter ist, so zumindest lässt die Sprache das vermuten. Ich lese das ab. Dieweilen aber das Gebräu beim ersten Trunk etwas fremd schmecken könnt, lass dir's nicht verdrießen, denn bald wirst du innehaben, dass der Durst nicht nachlässt, sintemalen dein Wohlbehagen sichtlich zunimmt. Das klingt für mich sehr elegant nach, das musst du dir ein bisschen schön trinken.
Ja, also modern würde man das ein Stück weit so interpretieren und es gibt ja auch diesen saloppen Zusatz dann, naja, wenn man jetzt das dritte getrunken hat, schmeckt ja alles so ungefähr. Es steckt aber tatsächlich etwas dahinter, was jetzt die Sensorik oder die Art und Weise angeht, wie wir Geschmäcker wahrnehmen.
Okay.
Wir haben uns das also nicht irgendwie ausgedacht, um mehr Bier zu verkaufen oder irgendwie die Leute auf was zu bringen. Es hängt damit zusammen, wie unser Mund Geschmack wahrnimmt. Wir können im Mund nur 5 Geschmacksrichtungen wahrnehmen. Süß, sauer, salzig, bitter und Umami. Alle anderen Aromen nehmen wir immer mit der Nase wahr. Was im Prinzip passiert, also wenn man etwas trinkt oder isst, dann werden die Aromen, die in dem Lebensmittel drin sind, werden wasserdampfflüchtig und gehen dann über den Mundraum, über die Verbindung zur Nase, in die Nase hinein. Beziehungsweise bei manchen Getränken, Fruchtsäfte oder so, schaut man ja immer, dass man sehr große Flaschen hat oder manche Getränke, die man aus großen Gläsern trinkt, damit man mit der Nase auch in das Gebinde hineingeht und dann eben den Geruch direkt wahrnimmt.
Genau, deswegen schmeckt uns nichts, wenn wir erkältet sind und die Nase verstopft.
Exakt, das ist genau der Hintergrund. Und da kommt jetzt Folgendes zum Tragen. Bei Gerüchen ist es so, dass wir uns sehr schnell daran gewöhnen. Also wenn man in einen Raum geht, man riecht da drin etwas, nach ein paar Minuten merkt man das eigentlich nicht mehr, weil man sich sozusagen adaptiert hat. Was da jetzt physiologisch in der Nase genau passiert, kann ich nicht sagen, müsste man vielleicht mal einen HNO-Arzt fragen. Aber grundsätzlich ist es so, dass diese Geruchsaromen relativ schnell in den Hintergrund treten. Und das ist eigentlich genau, was bei einem Rauchbiertrinken, beim Schlenkerlertrinken passiert. Die ersten paar Schlucke hast du eigentlich fast nur dieses Raucharoma, weil Rauch ist natürlich etwas, was wir mit der Nase wahrnehmen. Mhm. Chemisch gesehen ist der Rauchgeschmack ein wasserdampfflüchtiges Phenol. Und beim Trinken über die Wärme des Mundes, der Alkohol verdunstet, entsprechend verdunsten auch die Aromen mit. Das ist ja das Gleiche, was bei einem Parfum passiert. Da ist ja auch häufig Alkohol der Trägerstoff, damit das intensiver riecht. Und dieser Rauch geht also sehr schnell und sehr intensiv in die Nase und man merkt eigentlich am Anfang nur dominant diesen Rauchgeschmack. Und die übrigen Aromen des Bieres, also das Malzaroma, das Hopfenaroma, die Rezenz, die Bittere und so weiter, das tritt eigentlich fast ein bisschen in den Hintergrund, beziehungsweise wird fast überhaupt nicht wahrgenommen. Mhm. Und im Laufe des ersten Glases tritt dieser Rauchgeruch dann so langsam oder der Rauchgeschmack so langsam zurück und dann kommen die anderen Aromen raus. Und dadurch ist es so, dass das zweite Schlenkerler tatsächlich anders schmeckt als das erste. Mhm. Und das dritte wieder ein bisschen anders als das zweite, weil dann bist du richtig drin sozusagen. Mhm. Dann hast du dich an den Rauch gewöhnt und dann hast du eigentlich erst das finale Geschmacksprofil. Und erst dann weißt du, ob es dir schmeckt oder nicht. Das ist genau der Punkt. Also es geht jetzt nicht darum, dass die Leute möglichst viel Alkohol trinken, ja, sondern es ist wirklich diese Geschmackssensorik. Und was wir bei uns immer wieder merken, es ist tatsächlich auch so ein bisschen eine Frage des Kulturkreises.
Spannend.
Amerikaner brauchen in der Regel keine drei, um zu wissen, ob es ihnen schmeckt oder nicht. Ich denke, dass mit dieser Barbecue-Kultur und so Burger und Rauchsoßen auf Burgern und so weiter, Bacon, dass da einfach ein bisschen mehr Rauchhintergrund sozusagen ist.
Okay.
Und dass die dann sehr schnell sagen, finde ich super. Ja? Mhm. Also da ist das Raucharoma was die so einfach an die Seite schieben. Umgekehrt dagegen Koreaner tun sich total schwer. Mhm. Also wir haben auch einen Importeur in Korea, der ein paar Spezialitätengeschäfte dort bedient, also es sind keine großen Mengen. Und der hat gemeint, er muss immer wahnsinnig viel erklären und den Leuten den Hintergrund klar machen, weil es in Korea scheinbar so gut wie keine geräucherten Produkte gibt. Also für die ist das ein völlig ungewöhnliches Aroma, an das die sich fast nicht gewöhnen können.
Mhm.
Ja, und das finde ich dann wieder spannend. Also bei uns dieses Outdoor-Grillen, Barbecue, das ist ja erst in den letzten Jahren so richtig extrem populär geworden. Also ich glaube, vor 30, 40 Jahren hast du das vielleicht mal gemacht, aber jetzt nicht in der Masse. Vielleicht verschiebt sich ja auch das Geschmacksprofil der deutschen Bevölkerung. Also man wird sehen, wie das in 30, 40 Jahren ausschaut. Vielleicht sagt man dann, naja, du brauchst zwei und nicht drei oder eins.
Mhm.
Aber Kern der ganzen Geschichte ist, war also jetzt nicht irgendwie ein trinkst dir schön, sondern da steckt geschmacklich tatsächlich was dahinter.
Inwiefern spielt denn da die Psyche eine Rolle? Wir hatten heute Morgen im Team, bevor du hier angekommen bist, eine total interessante Unterhaltung darüber. Wir haben natürlich gesprochen, ne? Wer kommt heute, worüber reden wir, mögen wir Schlenk, mögen wir es nicht. Auch da, das Team ist gespalten. Und dann sagte eine Kollegin von mir, die Vegetarierin ist, ich würde es ja trinken, aber ich kriege ein schlechtes Gewissen, weil ich das Gefühl habe, da ist Schinken drin. Ihr ist natürlich in der Ratio total klar, dass das Quatsch ist und Rauchbier schmeckt schon viel länger nach Rauch, als Schweinefleisch mit Rauch behandelt wird. Aber da passiert ja offensichtlich was im Kopf.
Ja.
Spielt das dabei auch eine Rolle? Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber mögen Vegetarier Rauchbier weniger als zum Beispiel Menschen, die Fleisch essen?
Kann ich jetzt so nicht bestätigen oder widerlegen. Also ich glaube, das ist eine höchst individuelle Geschichte. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, warum du Vegetarier wirst. Also es gibt sicherlich Leute, die werden Vegetarier bewusst, um eben die Tiere zu schonen. Da kann ich mir das dann schon vorstellen. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch einfach Vegetarier, die den Fleischgeschmack als solches nicht mögen. Und die tun sich dann natürlich mit einem Rauchbier auch schwer.
Mhm.
Also ich erinnere mich, dass ich mal einen amerikanischen Journalisten bei uns hatte, der dann in seinem Artikel tatsächlich geschrieben hat, dass das Rauchbier eigentlich perfekt für Vegetarier ist. Wenn die sozusagen tierwohlbewusst trotzdem den Fleischgeschmack haben wollen.
Mhm.
Ja, also ich denke, da gibt es jede Sichtweise und am Schluss ist es eine individuelle Frage. Ich meine, wenn ich es jetzt mal von der Küchenseite mir her anschaue, vegetarische Gerichte werden mehr nachgefragt als früher im Schlenkerler, ist ganz klar. Aber es ist immer noch eine Randerscheinung. Ja?
Mhm.
Also wir hatten auch mal eine Zeit lang vegane Gerichte auf der Karte, die hat so gut wie gar keiner bestellt.
Mhm.
Ich denke, da verbindest du mit einer traditionellen Brauerei und insbesondere mit dem Schlenkerler halt im Kopf schon noch eine andere Küche und kommst gezielt aus anderen Gründen dorthin. Mhm. Gibt es auch eine ganz nette Anekdote dazu, das ist, glaube ich, jetzt schon 7 oder 8 Jahre her. Da hatte die Stadt Bamberg Besuch von einer libyschen Delegation. Mhm. Frag mich nicht, was da der Hintergrund war, warum jetzt Bamberg da eine libysche Delegation hatte. Auf jeden Fall wurden wir vom Bürgermeisteramt kontaktiert, dass die im Rahmen ihrer Stadtführung eben bei uns gerne dann mal reinkommen wollen würden. Und dann habe ich so im Vorfeld gemeint und habe gesagt, naja, also können wir ja gerne machen, aber Muslime, Schweinefleisch, Alkohol, könnte doch schwierig werden. Also, nee, die wollen das auch und so. Gut, und dann kam also die Gruppe rein, zusammen mit ihrem Fahrer, und die waren natürlich tiefenfrustriert, ja, weil die saßen dann bei einem Glas Wasser und einem Salat und hatten natürlich von der Schlenkerler-Erfahrung die schönen Räumlichkeiten, aber natürlich kulinarisch letzten Endes gar nichts davon. Der Fahrer fand es toll, ne? Der hat dann für alle getrunken, so ungefähr.
Fahrer ausgerechnet, toll.
Ja, die sind ja nicht weitergefahren an dem Tag, die hatten dann noch ihre Übernachtung. Aber auch da gibt es die unterschiedlichsten Bandbreiten. Also wir hatten jetzt erst höheren Besuch aus einem islamischen Land und möchte das jetzt hier nicht so breit reden, nicht, dass die Person Probleme kriegt, aber die hat ganz normales Schweinefleisch gegessen und auch den Alkohol getrunken. Und ich denke, da sind die Einstellungen je nach Land da auch sehr unterschiedlich, wie ja auch bei uns jeder sein Glauben sehr unterschiedlich auslegt.
Absolut.
Man merkt's, Karfreitag gibt's traditionell im Schlenkerler natürlich kein Fleisch. Und inzwischen haben wir tatsächlich eine große Erklärung auf der Speisekarte, warum das so ist, weil es einfach viele Leute gibt, die das überhaupt nicht mehr wissen.
Interessant.
Ja, ja, also gerade Auswärtige.
Und ich wollte gerade sagen, aber im katholischen Bamberg, die im Bamberger selbst wissen es wahrscheinlich schon, oder?
Also, sollte man meinen. Ich war aber perplex. Ich habe es gibt so eine Facebook-Gruppe, Wir lieben Bamberg, glaube ich. Und einer hat die Frage gestellt, am Karfreitag, wo kann ich denn heute Schäuferle essen?
Gut.
Und die erste Antwort, na überall. Also sprich, auch die Antwort gegeben haben, haben da nicht richtig reflektiert. Ja. Und vielleicht muss man sich doch mit dem Gedanken anfreunden, dass der Katholizismus auch in Bamberg vielleicht nicht mehr ganz so stark ist, wie er das vor 40, 50 Jahren mal war.
Das zeigen ja auch die Statistiken eindeutig.
Ja, ja, wo bei die Frage natürlich immer ist, heißt Kirchenaustritt, dass du nicht mehr glaubst? Oder, aber okay, das ist ein anderes Thema. Da braucht man einen zweiten Podcast dafür.
Das stimmt. Lass uns mal ganz kurz über die verschiedenen Biere sprechen, die es bei euch gibt, die sozusagen der Standard sind, die es immer gibt und welche besonders wichtig für welche Art von Kunden sind.
Also das ganze Jahr gibt es vom Holzfass unser klassisches Rauchbier, was also seit Jahrhunderten bei uns so gebraut und ausgeschenkt wird. Wird hergestellt mit dem Rauchmalz aus der eigenen Melzerei. Das ist ja die Besonderheit vom Schlenkerler. Neben Spezial, also wir zwei sind ja die einzigen Brauereien, die seit alters her bis heute noch eine eigene Rauchmelzerei betreiben. Und das ist für jeden Bamberg-Besucher, der also im Reiseführer oder wo auch immer mitbekommen hat, dass man, wenn man in Bamberg ist, dann auch mal ein Rauchbier trinken muss. Also wenn in Rom, dann mach wie die Römer, wenn in Bamberg, dann trinken Rauchbier. Das ist ja dann irgendwie so der Spruch. Die wollen natürlich immer das klassische Rauchbier und eben auch vom Holzfass, weil vom Holzfass gibt es das eben nur im Schlenkerler. Auch die Stammgäste sind nach wie vor primär klassische Rauchbiertrinker, trotz aller Sortenneuerungen, die jetzt in den letzten Jahren so gekommen sind. Daneben gibt es dann diverse saisonale Sorten. In der Fastenzeit haben wir ein unfiltriertes Rauchbier, das Schlenkerler Fastenbier. Im Sommer gibt es das Schlenkerler Kreusen. Das ist unser helles Lager, was mit einem Märzen nochmal aufgegoren, nochmal aufgekreuzt wird. Das ist tatsächlich eine Sache, die inzwischen auch bei den Stammtischen relativ populär ist, einfach weil es ein bisschen weniger Alkohol hat und nachdem ja die Sommer bei uns inzwischen auch wärmer sind als früher und das klassische Rauchbier mit 5,1% doch etwas stärker daherkommt, sind die dann ganz froh, wenn es da eben die etwas abgespeckte Variante dazu gibt. Der Urbock, den gibt es für die Bockbierzeit im Herbst. Da kommen also auch sehr, sehr viele Bamberger, die gezielt dafür im Schlenkerler vorbeikommen. Der Bockanstich, klar, wie bei allen anderen Bamberger Brauereien auch, ein Riesen-Event, wo dann vor allem Einheimische sich treffen. Also das siehst du eigentlich kaum Auswärtige.
Ja.
Dann in der Adventszeit gibt es noch den Eiche Doppelbock. Der, glaube ich, vor allem in Bierliebhaberkreisen einen unheimlich guten Ruf hat. Also wir merken beim Eiche Doppelbock immer wieder, dass Leute tatsächlich auch von weiteren Strecken herkommen, um den mal vom Holzfass trinken zu können. Gerade Leute, die Rauchbierliebhaber sind und sich mit dem Thema auch ein bisschen auseinandergesetzt haben, suchen dann tatsächlich nach diesen etwas unterschiedlichen Raucharomen, weil der Eiche Doppelbock wird ja mit einem Malz hergestellt, was über einem Eichenholzfeuer getrocknet wird. Mhm. Und Eiche Buche hört sich jetzt im ersten Moment trivial an, ja, andere Holzsorte, ist aber tatsächlich so, dass du da ganz andere Aromen in das Malz und damit in das Bier hineinbekommst. Letztes Jahr neu eingeführt haben wir zwei weitere Sorten, die mit einem Nicht-Buchenholzrauchmalz gemacht werden. Das eine ist das Weichsel-Rotbier mit einem Kirschholzrauchmalz. Mhm. Das hat sich so ein bisschen, weil es so ganz leicht fruchtige Aromen hat, schmeckt jetzt natürlich nicht wie ein Kirschsaft, ne? Aber du merkst schon, dass das von einem Obstholz kommt. Und das hat sich ein bisschen so als das Einsteigerrauchbier entwickelt, weil es nicht so kräftig rauchig ist und eben diese Fruchtaromen mit dazu hat. Alle Leute, die mit dem klassischen Schlenkerler so ein bisschen fremdeln, die kommen damit eigentlich besser klar. Mhm. Und das nächste oder das letzte, vorerst letzte neue Bier ist unser Erle Schwarzbier. Das ist also ein Schwarzbier, was über einem Erlenrauchmalz hergestellt wird. Und das ist für die, ich sag mal, intensiven Schlenkerler-Liebhaber, weil das ist sozusagen das Märzen nochmal intensiver vom Raucharoma her. Und vor allem dann noch diese Röstaromen dazu, die kräftige dunkle Farbe. Ist also eigentlich eher ein Bier fürs Winterhalbjahr, obwohl es nur knapp über 4% Alkohol hat. Aber es kommt eben sehr, sehr kräftig im Aroma daher. Und ist tatsächlich was für Rauchbierliebhaber. Also wer mit Rauchbier nicht so gut klarkommt, der wird auch mit der Erle so seine Schwierigkeiten haben, denke ich.
Wenn du neue Biersorten einführst, dann braucht es bei dir immer einen historischen Bezug, ne? Also du würdest nichts machen, was nicht irgendwo im alten Sudbuch deiner Vorfahren ist oder wofür es irgendeine Geschichte gibt. Hat sich das einfach so ergeben? Oder war das eine bewusste Entscheidung zu sagen, alles, was wir machen, muss eine Tradition haben?
Ich würde sagen beides. Also historisch gesehen war das natürlich so, dass wir nur diese alten Rezepturen hatten. So habe ich es ja auch von meinem Vater übernommen. Mein Vater hatte das Rauchweizen in den 1990er Jahren neu eingeführt, einfach weil sehr viel Nachfrage nach Weizenbieren da war und dass es beim Schlenkerler natürlich logisch ist, dass es ein Rauchweizen sein muss und nicht ein normales, war auch klar. Für mich persönlich, also ich bin ja mit dieser Craft-Beer-Revolution groß geworden, wo also sehr viele Brauereien im Ausland neu aufgemacht haben oder hier in Deutschland sich in Richtung Craft-Beer neu orientiert haben oder erweitert haben. Und Craft-Beer, da gibt es ja die unterschiedlichsten Definitionen. Der gemeinsame Nenner ist aber, denke ich, dass man versucht, sehr vielfältige Geschmacksrichtungen im Bier unterzubringen, einfach um zu zeigen, was möglich ist und auch natürlich, um den Kunden eine möglichst große Geschmacksbandbreite anzubieten. Und da gibt es ganz viele tolle Braumeister, die das wahnsinnig gut können. Du brauchst ja da ein Gefühl dafür, wie du Geschmäcker miteinander kombinierst, was funktioniert nicht. Mhm. Und das war mir eigentlich schon immer klar. Also ich habe das in Studienzeiten auch gemerkt. Also sowas wie Kochen und so ist einfach überhaupt nicht mein Ding. Also Geschmäcker genau abstimmen. Und beim Bierbrauen kann ich das über den Kopf ein Stück weit, weil ich weiß, was wie funktioniert. Aber ich bin jetzt nicht ein kreativer Starbraumeister. Ja, also das, sowas könnte ich nicht. Da fehlt mir vielleicht die Vorstellungskraft und auch die Kreativität ein Stück weit. Also kannst du ja mal meinen alten Kunstlehrer fragen. Also mit meiner Kreativität war es, glaube ich, jetzt nicht immer so weit her. Was mir aber, glaube ich, ganz gut liegt und was auch immer mein Lieblingsfach in der Schule war, ist Geschichte. Deswegen habe ich in Weinstephan meine Diplomarbeit eben auch über die Geschichte des Bierbrauens geschrieben und nicht über irgendeinen technischen Aspekt, was die meisten anderen eigentlich oder eigentlich alle anderen gemacht haben. Also ich kenne niemanden, außer mir, der tatsächlich zu einem geschichtlichen Thema geschrieben hat. Und kombiniert mit dem sehr umfangreichen Familienarchiv lag es dann einfach nahe, dass man, wenn man neue Sorten angeht, sich so ein bisschen Unterstützung in der Vergangenheit holt, um eben nicht bei Null anfangen zu müssen, eins. Und zweitens reizt es mich einfach auch, diese alte Geschichte wieder zu beleben und zu bewahren, Herstellungspraktiken zu verwenden, die vergessen wurden im Laufe der Jahrhunderte oder die heute aus irgendwelchen Gründen nicht mehr praktiziert werden, weil sie zu aufwendig sind, weil sich keiner mehr im Detail damit auskennt. Und das dann kombiniert mit natürlich, dass es einen entsprechend guten Geschmack am Schluss haben muss. Da habe ich zwei sehr fähige Braumeister bei mir, wo wir dann auch ausgehend von der historischen Rezeptur dann diskutieren, mit welchem Hopfen arbeiten wir und, und wie machen wir das Feintuning sozusagen, dass es auch geschmacklich passt. Und diese Kombination ist, sage ich mal, für Schlenkerler die optimale und die ideale. Also ja, hat sich dann eigentlich ideal durch Zufall perfekt so ergeben.
Okay. Ihr habt ja tatsächlich als Besonderheit, das hast du gerade selbst gesagt, eine eigene Mälzerei. Das heißt, das Rauchmalz, das ihr verwendet, kommt nicht von Weiermann oder woanders her, sondern ihr macht das selbst. Jetzt ist das ja ein Prozess, der, wenn ich richtig informiert bin, tatsächlich auch noch sehr manuell gesteuert ist. Das heißt, das Holz wird nicht irgendwie abgewogen und von irgendeiner Maschine in den Prozess reingebracht, sondern von einem Menschen. Holz unterscheidet sich ja, also Trocknungsgrad, Alter der Stämme, keine Ahnung. Also das ist ja ein Produkt, das nicht industriell gefertigt und immer gleich ist. Das Gleiche gilt für die Naturprodukte. Ne? Jede Ernte ist ein bisschen anders, das Wetter war anders, mal gab es mehr Sonne, mal mehr Regen, das kennen alle Landwirte auch. Wie wichtig ist denn bei euch der gleichbleibende Geschmack, gerade wenn man so viele Fans hat wie ihr, Leute, die wirklich jeden Tag oder zweimal in der Woche hingehen? Und wie kriegt ihr das hin, dass mit so viel Handarbeit und so vielen, wie soll ich sagen, Unwägbarkeiten in den Produktbestandteilen trotzdem so ein gleichmäßiges Produkt entsteht? Oder ist es gerade das, dass es immer ein bisschen anders schmeckt, was es ausmacht?
Das sind jetzt mehrere Fragen.
Nimm dir Zeit zum Antworten.
Also ganz grundsätzlich, es gibt ja den Begriff der Braukunst. Mhm. Und da sind wir Bierbrauer sehr stolz drauf, unabhängig davon, ob man jetzt selber eine Mälzerei hat oder nicht. Ich denke, die Mälzer sehen es ähnlich. Da sind wir also sehr stolz drauf, dass wir diese ganzen Produktionsschritte so im Detail inzwischen kennen, auch auf chemischer, biologischer Ebene. Und unheimlich viele Stellgrößen im Lauf der Produktion haben, dass wir auf diese unterschiedlichen Rohstoffsituationen sehr weitgehend reagieren können. Mhm. Merkt man ganz offensichtlich daran, also beim Wein ist es ja so, da gibt es die guten und die schlechten Jahrgänge. Mhm. Das hat eine Brauerei noch nie gesagt. Mhm. Die Brauerei hat immer an sich den Anspruch, auch wenn jetzt die Gerstenernte schlecht war oder die Hopfenernte war nicht ideal, dass trotzdem hinterher das perfekte Bier rauskommt. Mhm. Und da haben wir einfach technologisch sehr viele Möglichkeiten. Auch einen sehr langen Erfahrungsschatz. Ich meine, Bier wird ja seit vielen Jahrhunderten gebraut und das hat sich kontinuierlich natürlich weiterentwickelt. Und spätestens die letzten 150 Jahre ist natürlich mit chemischer Analyse und was man da alles machen kann, ist das ja wirklich bis ins Letzte erforscht. Deswegen gibt es ja auch eine Universität dafür, wo man das alles entsprechend lernen kann. Das grundsätzliche Problem, was eine kleinere Brauerei im Vergleich zu einer größeren hat, gerade wenn es dann auch eine große Sortimentsvielfalt gibt, du hast zwischen den Chargen natürlich immer leichte Schwankungen. Mhm. Der Stammwürzegehalt ist nie auf die letzte Nachkommastelle das gleiche. Das Malz, selbst wenn es jetzt aus der gleichen Partie kommt, im Silo gibt es gewisse Schichtungen, der Hopfen, der mal so gelagert sein kann. Also ganz leichte Varianten hast du immer. Mhm. Und deswegen machen fast alle Brauereien das eigentlich so, dass sie bei den Sorten, die sie kontinuierlich produzieren, eine Verblendung, eine Verschneidung zwischen den Chargen machen. Also du hast im Sudhaus hast du 10 Sude, die werden auf mehrere Gärtanks aufgeteilt, die Gärtanks dann wieder auf mehrere Lagertanks und über diesen kontinuierlichen Übergang, über diese Verschneidung kriegst du dann einen entsprechend gleichmäßigen Geschmack hin. Mhm. Zumindest so, dass du außerhalb einer vielleicht gentechnischen Analyse, die natürlich so gut wie nie gemacht wird, dass du geschmacklich schon auf einem Level bist. Mhm. Anders schaut es aus bei Bieren, die du in Einzelchargen machst, also sowas wie saisonale Biere und so. Da hast du zwischen den Jahrgängen schon immer leichte Unterschiede. Das merkst du auch immer beim Bockernstich, wenn dann die Stammgäste kommen und sagen, na, also heuer ist der Hopfen aber ein bisschen stärker als letztes Jahr. Ne? Mhm. Und die erinnern sich dann, wie es im Vorjahr gewesen ist. Ob das immer stimmt, ist die andere Frage. Aber da merken die Leute schon gewisse Unterschiede. Und bei den saisonalen Bieren, zumindest was es bei uns angeht, ist es ein Stück weit auch gewollt, weil du sollst ja da auch so ein bisschen unterscheiden können. Wir machen ja auch Jahrgangsversionen von unseren Böcken, wo du dann tatsächlich auch gegenverkosten kannst zwischen den Jahrgängen, was da passiert. Die Mälzerei ist da im Prinzip das die gleiche Baustelle. Also auch da musst du natürlich gucken. Tatsächlich macht es jetzt gar nicht so den Riesenunterschied, wann du genau die Holzscheide da reinlegst, solange die Temperatur nur irgendwo gleichmäßig ist und Natürlich haben wir auch gewisse Auflagen, was Feuerschutz und so weiter angeht, dass also da die Dare etwas anders ist, als sie vielleicht vor 300 Jahren gewesen ist, weil du das schlicht und ergreifend nicht so wie damals machen darfst. Aber wir schaffen es da schon relativ gleichmäßig zu arbeiten. Aber auch da dasselbe, das Malz wird zwischen mehreren Partien wird dann auch entsprechend vermischt in den Silos, damit du da möglichst gleichmäßig in das Sudverfahren reingehen kannst. Und dadurch schaffen die Brauereien das relativ gut, dass der Geschmack da relativ gleichmäßig ist. Das Spannendere in dem Bereich ist tatsächlich das Thema Hygiene. Das war ja früher immer ein Problem, wenn du von irgendeiner kleinen Landbrauerei deinen Kasten Bier gekauft hast und da war ein MAD von 3 oder 4 Wochen drauf und in der 5. Woche ist es dann halt gekippt. Da musst du extrem sauber und gründlich arbeiten. Da geht es auch um tatsächlich kleine Handgriffe, dass du also, wenn du jetzt einen Schlauch an den Tank anschließt, nicht an den Kopf des Schlauches langst. Ja, wo ja dann an deinen Händen sind ja immer Bakterien dran. Und deswegen arbeiten bei uns in der Brauerei nur ausgebildete Bierbrauer. Also zumindest, was jetzt die Produktion angeht. In der Abfüllung zum Kistenstapeln und so haben wir natürlich auch Hilfskräfte, die jetzt keine Bierbrauer sind. Aber immer da, wo es um die Produktqualität geht, haben wir ausgebildete Leute, die genau wissen, wie sie das anzufassen haben und wie sie damit umzugehen haben, um einfach hier Infektionen zu verhindern. Und das klappt bei uns relativ gut. Deswegen machen wir etwas, was zumindest bei exportierenden Brauereien eher ungewöhnlich ist. Das Schlenkerlerbier wird nicht pasteurisiert, also nicht erhitzt, um irgendwelche Keime abzutöten. Und trotzdem schaffen wir es im Export, Haltbarkeiten von bis zu einem Jahr auf die Etiketten drauf zu geben.
Okay. Das heißt nur durch die Hygiene.
Und nur durch die Hygiene, okay. Genau.
Welche Rolle spielt dabei das Holzfass? Ich meine, das ist natürlich für den Export spielt das keine Rolle, aber ist das Hygienethema beim Umfüllen in Holzfässern nochmal ein besonderes?
Auf jeden Fall, weil Hygiene geht es ja immer darum, dass du richtig reinigen kannst. Und Edelstahltanks, Edelstahlfässer, die werden sterilisiert, die werden gedämpft und dann sind da natürlich keine Keime mehr drin. Mit einem Holzfass kannst du das nicht machen. Ein Holzfass kannst du immer nur mit relativ milden Reinigungsmitteln ausreinigen. Und dadurch ist es im Holzfass tatsächlich so, dass die Haltbarkeit 3, maximal 4 Wochen ist. Also so wie es historisch früher in der fränkischen Brauerei oder in der Kleinbrauerei gewesen ist, wo es einfach die technologischen Möglichkeiten der modernen Reinigung noch nicht gab. Und das macht schon das Besondere am Eichenholzfass aus und deswegen haben wir das Eichenholzfass auch nur in unserer eigenen Brauereigaststätte, weil du hier die Kühlung, die Kühlkette, alles entsprechend im Griff haben musst. Auch das, ja, man nennt es neudeutsch oder modern, das FIFO-Verfahren, also First In, First Out, also sprich immer das älteste Fass zuerst ausschenken. Das ist schon eine gewisse Herausforderung an die Logistik, dass dann nicht dann hinten irgendwie ein Fass im Kühlhaus übersehen wird. Passiert auch immer wieder mal, dass dann eins über dem MAD ist und halt nicht mehr verwendet werden kann. Macht aber natürlich auch den Charme der Holzfässer mit aus.
Jetzt habe ich schon öfter gehört, dass Menschen sagen, dass es doch nochmal ganz anders schmeckt, wenn man vom Fass trinkt, als wenn man aus der Flasche trinkt. Also mir hat mal jemand gesagt, also aus der Flasche trinke ich es gar nicht. Wenn, dann muss ich ins Schlenk gehen. Ist das Holzfass, das den Unterschied macht oder ist es eher die Atmosphäre, das Drumherum, die Temperatur vielleicht? Woran liegt es, dass es plötzlich so einen unterschiedlichen Geschmack haben kann?
Also das Holzfass macht definitiv einen Unterschied, sonst würden wir den Aufwand mit den Fässern nicht betreiben. Aufwand heißt, so ein Holzfass kostet irgendwie 500 Euro in der Anschaffung, kannst du vielleicht 10, 15 Jahre lang verwenden, wenn es pfleglich behandelt wird. Du musst sie manuell abfüllen, also es geht nicht über eine automatisierte Abfüllungsstraße, mit dem LKW-Verfahren das Anzapfen. Wenn sie auf der Theke angezapft sind, müssen die in 1-2 Stunden leer sein, weil sie ja da nicht mehr gekühlt sind. Also moderne Keckfässer, die an der Schankanlage sind, kannst du 2-3 Tage locker an der Leitung lassen, geht mit dem Holzfass alles nicht. Geschmacklich hat das Holzfass eine Auswirkung, aber nicht das, was viele Leute im ersten Moment denken. Also beim Holzfass denken viele, glaube ich, an die Weinholzfässer oder an Whiskyholzfässer, wo der Whisky oder der Wein eben über längere Zeit im Holzfass reift und das Holzaroma annimmt. Das war bei den Bierfässern nie so. Die Bierfässer sind immer ausgekleidet gewesen, ausgepicht. Heutzutage werden die mit Kunstharz ausgekleidet, weil das Pech, da gibt es ja den Spruch Pech gehabt her, ne? Dann Pech hat sich immer in so Flatschen gelöst und ist dann im Glas gelandet. Und
daher kommt das?
Ja, Pech gehabt. Ja? Und dann hast du ein Pechstück über den Hahn rausgespült und dann hast du das im Glas gehabt, hast du Pech gehabt. Und Pech ist natürlich ja jetzt auch nicht besonders gesund. Mhm. Deswegen hat man vor vielen Jahrzehnten das schon umgestellt auf eine Kunstharzauskleidung. Macht aber keinen Unterschied, weil es eben nie darum gegangen ist, dass das Holzaroma in das Bier kommt. Sondern das Besondere am Holzfass ist was anderes. Zum einen zapfst du das Fass ja auf der Theke an. Das heißt, das Bier fließt über die natürliche Schwerkraft aus dem Fass heraus. Mhm. Bei jeder anderen modernen Schankanlage hast du das Fass entweder unter der Theke oder im Keller. Und du musst das Bier gegen die Schwerkraft zum Zapfen drücken. Also entweder über Druckluft, über CO2, über eine Pumpe. Da gibt es die unterschiedlichsten Verfahren. Aber alle diese Verfahren ändern bis zum gewissen Grad das Aroma des Bieres, weil die Karbonisierung sich ändert oder der Druck beim Ausschenken. Und das wirkt sich auf den Geschmack aus. Mhm. Ja, also auch wie es dann schäumt beim Einschenken. Und beim Holzfass bist du also sehr nahe an dem Ursprungsgeschmack der Brauerei, weil du diese Veränderung eben nicht mit drin hast.
Okay.
Das ist das eine. Und das zweite ist, dass die Karbonisierung innerhalb des Holzfasses eine ganz andere ist als in den Metallfässern. Die Metallfässer sind ja komplett druckdicht. Mhm. Bei einem unfiltrierten Bier kann es sogar so sein, dass es noch ein bisschen nachgärt, nachkarbonisiert. Und die Holzfässer, da ist ja oben immer auch noch so ein ganz kleiner Luftraum. Das hängt einfach mit der Art und Weise der Abfüllung zusammen, weil du die nicht so automatisiert vorspannen und vollfüllen kannst, wie bei den modernen Keckanlagen. Und dadurch ist jedes Holzfass auch so ein bisschen anders, weil die haben ja alle eine leicht unterschiedliche Geometrie, die werden von Hand hergestellt. Die haben auch nie alle genau die gleiche Literzahl. Wenn ich heute Keckfässer kaufe, dann kaufe ich entweder ein 30-Liter Keckfass oder ein 50-Liter. Und das Fass hat exakt genau diese Literzahl. Mhm. Beim Holzfass, wenn ich zum Büttner gehe und sage, hey, ich brauche neue Holzfässer, dann gebe ich einen Literbereich an. Ich sage zwischen 50 und 60 Liter. Mhm. Und dann hat das eine hat 51, das nächste hat 52, weil der das in der Produktion gar nicht so genau steuern kann. Mhm. Und dadurch ist jedes Fass so ein bisschen anders. Ich glaube, manche von unseren Schenkern kennen auch schon die Nummern und wissen, bei welchen Fässern sie aufpassen müssen, weil da der Hahn vielleicht ein bisschen schneller fliegt als bei den anderen.
Okay.
Und das wirkt sich ein Stück weit dann tatsächlich auch auf den Geschmack aus. Insofern hast du im Holzfass schon ein anderes Aroma. Zusätzlich spielt natürlich die Atmosphäre auch eine Rolle. Ja, also es gibt ja diesen Ausdruck des Social Drinkers, also dass du in der Gemeinschaft mit Freunden eben ein Bier oder einen Wein trinkst. Und das ist was ganz anderes, als wenn du da alleine sitzt und da deinen Gedanken nachgehst, egal ob die jetzt positiv oder negativ sind. Es ist diese soziale Interaktion und beim Schlenkerler kommt, glaube ich, zusätzlich einfach nochmal die historische Atmosphäre dazu. Mhm. Die alten Holztische, wenn du auch siehst, dass es vom Holzfass kommt, das Auge trinkt ja immer auch mit. Wenn es schön ins Glas eingeschenkt ist, mit einer schönen Schaumborte obendrauf. Also ich persönlich, wenn ich mal im Ausland bin, in England oder in den meisten Ländern, kriegst du die Biere ja so mit ganz wenig Schaum eingeschenkt. Da verliert man schon so ein bisschen den Appetit eigentlich drauf. Ja. Ja. Und das wirkt sich wirklich aus. Also Geschmack ist immer auch, was im Kopf passiert. Mhm. Das ist ganz klar. Und vielleicht ein ganz netter Tipp für die Hörer, einfach mal ausprobieren, auch zu unterschiedlichen Tageszeiten schmecken Biere unterschiedlich.
Okay.
Weil dein Geschmacksempfinden sich im Laufe des Tages verändert. Also wir haben, in meinen Ausbildungsbetrieben haben wir das auch immer so gemacht, wenn wir Bier verkostet haben, um eben zu sehen, ob vielleicht Fehlgeschmäcker drin waren oder ob man irgendwas verändern muss, haben wir die Verkostungen immer am späten Vormittag gemacht.
Okay.
Weil du das Frühstück schon eine ganze Weile hinter dir hast. Mhm. Sprich, du bist davon nicht mehr beeinflusst. Du darfst aber auch noch nicht voll hungrig aufs Mittagessen sein, weil starkes Hungergefühl, kennt man, wenn man im Supermarkt mit Hunger einkauft, ist der Wagen automatisch voller, als wenn man ohne Hunger einkauft. Starkes Hungergefühl verändert es auch. Und du bist so um 10, 11 Uhr besonders aufnahmefähig, was Geschmäcker angeht. Mhm. Und erkennst es intensiver als jetzt zum Beispiel später am Tag. Gibt es natürlich auch individuelle Unterschiede, aber kann jeder für sich mal ausprobieren. Und dadurch verändern sich natürlich auch die Wahrnehmung der Getränke. Und das alles spielt natürlich dann zusammen, wenn du im Wirtshaus mit Freunden, im Schlenkerler noch mit der entsprechenden historischen Atmosphäre, dann nimmst du das natürlich anders wahr, als wenn du jetzt allein vom Fernseher aus der Flasche das mit reinnimmst. Bei der Flasche wollte ich auch noch sagen, das ist mir auch immer sehr wichtig. Das ist ja so ein neuer Trend, dass viele Leute Bier direkt aus der Flasche trinken. Finde ich immer ein bisschen schade, weil man sich den Geruch eigentlich ein Stück weit wegnimmt. Mhm. Weil du mit der Nase ja nicht in den Flaschenhals mit reinkommst und du nimmst also sozusagen die Aromen dann nur auf dem Umweg Mund zu Nase war, aber eben nicht direkt über die Nase. Und das verändert den Geschmack ganz deutlich. Deswegen bin ich immer ein Freund davon und sage, hey, Bier bitte einschenken und aus dem Glas trinken. Idealerweise ein Glas, wo zumindest die Nase ansatzweise auch noch mit reinkommt. Mhm. Das ist dann wieder bei Kölsch und Alt schwierig, ne, bei diesen Minigläsern. Aber dann nimmst du das Aroma einfach nochmal anders wahr.
Das ist das, was du vorhin erzählt hast mit den drei Gläsern. Ne?
Also genau.
Das heißt, wenn es mir zu rauchig ist,
aus
der Flasche trinken.
Genau.
Ah, spannend.
Wär vermutlich weniger rauchig. Wobei ist immer auch eine individuelle Geschichte, wie empfindlich man selber ist oder wie empfindlich ist der falsche Ausdruck, wie sensitiv man selber ist.
Mhm. Wenn du jetzt quasi für Besucher, für Gäste oder für dich selbst zusammenstellen müsstest, welche Faktoren müssen zusammenkommen, damit euer Bier quasi total perfekt schmeckt? Also was isst du dazu? Welche Temperatur sollte es haben? Also klar, jetzt wissen wir schon, aus dem Fass ist wahrscheinlich der Favorit, das habe ich jetzt schon so rausgehört. An welchem Punkt ist ein Schlenkerla quasi das Beste, was es sein kann?
Also die beste Kombination hat man tatsächlich bei uns in der Brauereigaststätte vom Holzfass, wie wir gerade besprochen haben. Essen dazu, das ist eine sehr individuelle Frage. Also ich glaube, viele Leute genießen Bier tatsächlich mehr, wenn sie es zusammen mit Essen zu sich nehmen. Da passt die traditionelle fränkische Küche sehr gut. Nicht zu stark gewürzt, aber schon, sag ich mal, ja, definiert vom Aroma her. Ja, in Richtung Fleisch ein Stück weit. Also egal jetzt, ob Schäuferler, Bamberger Zwiebel oder Schlenkerler Bratwürste. Das ist eigentlich eine sehr gute Kombination fürs klassische Rauchbier. Wenn man die Möglichkeit nicht hat, kommt man zu Hause natürlich auch sehr nahe daran. Wenn man diese kleinen Regeln berücksichtigt, also bitte ins Glas einschenken, auch mit einer schönen Schaumborte einschenken, weil das einfach nochmal die Luftgängigkeit der Aromen befeuert oder das erleichtert. Und von der Trinktemperatur ist es eigentlich wie bei den meisten anderen Bieren auch, so zwischen 6 und 8 Grad ist ideal, also Grad Celsius, damit man das Aroma entsprechend wahrnehmen kann. Beim Eiche Doppelbock zum Beispiel kann man mit der Temperatur auch 1-2 Grad höher gehen. Böcke generell vertragen das ganz gut, weil die von den Aromen sehr stark daherkommen. Ist ein Stück weit aber auch eine individuelle Frage. Also es gibt Leute, die mit Bier bei etwas höheren Temperaturen, macht man ja auch viel bei so belgischen Trappistenbieren und so, die damit ihre Schwierigkeiten haben. Also deswegen, alles was ich jetzt gesagt habe, sind Empfehlungen, aber es soll jeder ruhig für sich selber ausprobieren. Die Geschmäcker sind so unterschiedlich, nicht nur was Essen, sondern was auch alle anderen Dinge angeht. Es kann durchaus sein, dass der eine oder andere mit einer anderen Kombination sich viel wohler fühlt. Ja, deswegen hatten wir oder haben wir immer noch den Glaswärmer. Es gibt also Stammgäste, die ihr Bier tatsächlich anwärmen lassen und es etwas wärmer trinken wollen, als es aus dem Fass kommt. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Und gibt es aber, soweit ich weiß, in allen Bamberger Brauereigaststätten. Ist also auch so eine alte Tradition. Entweder so ein kleiner Tauchsieder oder du stellst das Glas halt in ein warmes Wasserbecken, um das Bier ein bisschen anzuwärmen.
Jetzt haben wir ja hier eine Region mit vielen Brauereien, auch mit vielen sehr alten Brauereien. Jeder hat irgendwie, wir sind die Ältesten hier drin, wir haben hier das älteste Gebäude. Also jeder versucht sich irgendwie auch in dieser Historie einen Spitzenplatz irgendwie zu formulieren. Was glaubst du, macht das Schlenkerla zu so einem Kult?
Also diese Jahreszahlen sagen natürlich übers Bier zunächst mal relativ wenig aus. Ja, also wenn hier Weinstephaner mit älteste Brauerei der Welt wirbt und hat dann aber am Ende Biere, die vor 800 Jahren so definitiv nicht gebraut wurden, ist das eine Werbeaussage, die wahrscheinlich weitestgehend stimmt, aber jetzt auf die Bierherstellung heute nur begrenzten Einfluss hat. Die Bierherstellung in den letzten 150 Jahren hat sich wahnsinnig verändert. Also die ganzen Biere, die wir heute machen, auch das Sudhaus im Schlenkerla, ja, ist auch computergesteuert inzwischen. Da sind wir also schon ein Stück weit von der Historie weg. Insofern sind die Jahreszahlen eine nette Marketingergänzung. Ob sie über das Produkt tatsächlich was aussagen, muss man dann im Einzelfall angucken. Also bei uns mit der Rauchmelzerei sind wir natürlich schon weiter in der Vergangenheit verankert, als andere das sind. Und beim Heinzlein Alkoholarm auch, mit der alkoholarmen Herstellung, die eben vor 150 Jahren so noch verwendet wurde. Ich habe aber diese Jahreszahlenwerbung nie als die vordergründige bei uns gesehen. Also als ich von meinem Vater übernommen habe, stand überall noch 1678 drauf als Gründungsjahr der Brauerei. Eine Zahl, die nie belegt gewesen ist.
Okay.
Ja, die Brauerei gab es 1678, es wurde Bier hergestellt, aber es gibt jetzt keine große Gründungsurkunde oder so. Mhm. Ist ja übrigens auch bei der Weinstephaner Brauerei so. Ja? Mhm. Da gibt es ja auch in dem Sinn nichts, was jetzt historisch so wirklich belastbar ist. Mhm. Und spielt am Schluss, glaube ich, für den Bierliebhaber jetzt auch nicht die große Rolle. Okay. Weil es ist ja jedem klar, dass das Bier jetzt nicht wie vor 800 Jahren sein kann, weil ja die Gersten ganz anderes sind, weil das Wasser anders behandelt wird, weil der Hopfen anders angebaut wird. Also wenn du dich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt, ist dir völlig klar, dass alle Lebensmittel, die wir heute haben, natürlich anders hergestellt werden als vor 800 Jahren. Also das geht beim Traktor des Bauern los, das geht über Schädlingsbekämpfung weiter, die Art und Weise, wie wir lagern und so weiter und so fort. Edelstahltanks, die du heute hast und nicht mehr die Holzfässer in den Felsenkellern, das sind alles Einflussfaktoren. Entscheidend ist, glaube ich, am Ende vom Tag immer, dass du dir selber treu bleibst und dass du einen ungewöhnlichen und eindeutigen Geschmack hast, der dich von anderen unterscheidet. Mhm. Das ist ja der große Nachteil bei den großen Fernsehbieren, die eine super Marketing-Schiene und was weiß ich was haben, aber wenn die Leute eine Blindverkostung zwischen den 10 großen Fernsehbieren machen, können sie es nicht unterscheiden. Mhm. Und wenn du eine Blindverkostung machst und hast einen Schlenkerler mit drin, das erkennst du.
Mhm. Auch gegen Spezial.
Auch gegen Spezial, genau. Ja.
Das macht euch beide ja quasi so besonders, dass ihr selber noch euer Rauchmalz herstellt. Und wenn ich das richtig weiß, seid ihr auch die Einzigen, die das so in der Form noch machen. Ne? Also es gibt noch eine weitere Brauerei in Bamberg, die Rauchbier macht, aber die kauft das Rauchbier dazu.
Das Rauchmalz
dazu.
Genau, ja.
Das heißt, das ist ein bisschen anders in der Herstellung und in der Geschichte. Wie ist denn die Konkurrenzsituation zwischen euch beiden? Oder seid ihr eher, dass ihr sagt, wir kämpfen für das gleiche Ding und deswegen können wir fantastisch nebeneinander her existieren?
Also ich sehe das schon so, dass wir gemeinsam für das gleiche Ding kämpfen. Deswegen machen wir auch diesen Tag der Rauchbierbewahrung zusammen, jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Die Slowfood-Auszeichnung 2017, die Aufnahme in die Eiche des Geschmacks, das haben wir auch zusammen gemacht, weil wir schon sehen, dass in der heutigen Zeit, wo du von vielen Brauereien Rauchbiere bekommst, nicht nur hier in Bamberg, sondern auch im Bamberger Umland oder international, dass es wichtig ist, dass man den Bierliebhabern den Unterschied zwischen den modernen und den traditionellen Rauchbieren erklärt. Vor allem, weil es am Ende vom Tag viel einfacher wäre und kostengünstiger, wenn man das Rauchmalz fertig zukaufen würde, als wenn wir es selber machen. Also wir sind bei uns jetzt gerade dabei, unsere Keimkästen zu modernisieren. Mhm. Das sind unglaubliche Summen, die wir da in die Hand nehmen müssen für einen kleinen Betrieb. Und mein Steuerberater hat schon gemeint, das ist eigentlich mehr ein Liebhaberprojekt als eine sinnvolle Investition. Das ist wirklich eine Sache, wo bewusst Herzblut bei uns reingeht, bei beiden, also auch beim Christian Merz von der Brauerei Spezial oder bei der Familie Merz von der Brauerei Spezial, wo wir sehr bewusst diese Entscheidung gefällt haben, dass wir das in der alten Form weiterführen, auch wenn es wirtschaftlich vielleicht nicht die beste Lösung ist. Natürlich sehen wir beide das auch als Alleinstellungsmerkmal, ganz klar. Ja, weil wenn es in Franken 50 Rauchbiere gibt und nur 2 sind traditionelle, dann ist das natürlich auch für den Konsumenten ein Unterschied. Ich denke, man schmeckt auch einen Unterschied. Ob es besser oder schlechter ist, muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Aber es ist schon ein Unterschied. Und die Besonderheit ist ja nicht, dass wir beide das erfunden haben, sondern die Besonderheit ist, dass wir diese alte Tradition bewahrt haben. Und da muss ich ein bisschen einschränkend sagen, ich habe das auch erst so in letzter Zeit so ein bisschen mitbekommen, da sind wir tatsächlich nicht ganz die Einzigen. Ich war jetzt eine Woche in Norwegen gewesen, habe unseren Importeur dort besucht, weil es in Zukunft Schlenkerl auch vom Fass geben wird in Norwegen. Mhm. Nicht vom Holzfass, aber von modernen Fässern. Und es gibt auch in Norwegen eine Rauchbiertradition.
Okay.
Das hatte ich schon mal gelesen in der Vergangenheit, habe mich aber jetzt eben für diese Fahrt noch ein bisschen genauer damit auseinandergesetzt. Das ist keine gewerbliche Brautradition. Also du kannst in Norwegen jetzt nicht norwegisches Rauchbier in dem Sinn kaufen. Die haben aber sowas Ähnliches wie bei uns in der Oberpfalz das Zeugelbrauen, dieses Kommunbrauen, wo die ihre Gerste, ihr Malz dort über einem offenen Feuer trocknen, tatsächlich mit Erlenholz, weil das also ein sehr, sehr gängiges Holz dort oben ist, und da dann ein Bier draus brauen. Das wird vor allem zur Weihnachtszeit gemacht. und auch nur in der Familie getrunken. Also du kommst an dieses Bier nicht ran, du kannst es nicht kaufen, du musst an sich die richtigen Familien kennen. Das wird dann in irgendwelche Plastikflaschen abgefüllt. Ja, also so eine reine Familientradition, aber eben auch althergebracht. Mhm. Und insofern, ja, Schlenkerler und Spezial sind die einzigen Brauereien weltweit, die diese alte Tradition als gewerbliche Brauereien beibehalten haben. Aber die Rauchbiertradition als solche geht natürlich weit über das hinaus, was wir zwei im Alltagsbetrieb tun. Mhm. Und es würde mich jetzt nicht wundern, wenn man in anderen Ländern da vielleicht auch noch irgendwelche Historien und Geschichten dazu findet. Mhm. Bei Whiskybrennern ist es ja ganz bekannt, dass die in Schottland ihr Whiskymalz, zumindest manche Betriebe, noch über einem Torffeuer trocknen, was ja vom Grundprinzip auch nichts anderes ist.
Ja. Aber das ist auch der Grund dafür, dass es bei euch zum Beispiel kein Bier gibt, das kein Rauchbier ist. Das heißt, dieses Alleinstellungsmerkmal ist auch das, was es einfach ausmacht und ein anderes Angebot, ein alkoholfreies zum Beispiel oder ein Nicht-Rauchbier wie das Heinzlein, das hat halt im Schlenker leider nichts zu suchen.
Doch, das Heinzlein schenken wir im Schlenker auch aus.
Ah, okay, das kriege ich da auch.
Ja, also wir fahren eine sehr konservative Politik im gesamten Sortiment.
Schön gesagt.
Um das mal so auszudrücken. Also es gibt kein Eis, keine Cola, kein Kaffee, kein Kuchen und also dieses ganze neumodische Zeug, das hat es im Schlenkerler also nicht. Und da war es, denke ich, auch eine sehr bewusste Entscheidung, nur Rauchbier auszuschenken. Mhm. Ich habe tatsächlich vor 2 Jahren haben wir gesagt, das Heinzlein schenken wir auch in der Gaststätte aus. Mhm. Nicht, um jetzt eine Alternative für Leute zu haben, die kein Rauchbier wollen, weil das Heinzlein ist ein alkoholarm, es ist ja eine ganz andere Baustelle sozusagen. Mhm. Aber zum einen gibt es natürlich viele Leute, die irgendwas mit weniger Alkohol trinken möchten, gerade wenn Stadtführung hinterher ist oder tagsüber beruflich noch irgendwie was ansteht. Und auf der anderen Seite ging es mir darum, diesen historischen Heinzlein-Stil, das ist ja tatsächlich ein eigenes Brauverfahren, was neben dem Rauchbier, denke ich, auch eine Bamberger Besonderheit gewesen ist, die es so in woanders in dem Detail dann nicht gegeben hat oder zumindest da nicht bewahrt wurde. Ich wollte einfach sozusagen die Reichweite erhöhen und auch den Schlenkerler Stammkunden zeigen, hey, sowas gibt es ja dann auch oder gab es dann auch. Mhm. Und insofern ja, das helle und das dunkle Heinzlein kann man auch im Schlenkerler bekommen und ist also kein Rauchbier auf der Karte.
Okay. Wir müssen noch mal ganz kurz über den Namen sprechen. Ganz viele Bamberger wissen, wo er herkommt, aber viele wissen es auch nicht. Magst du uns diese Geschichte kurz erzählen, wie das Schlenkerler zu seinem Namen kam?
Also der Legende nach hatte einer meiner Vorfahren in der Brauerei einen Unfall. Das war also die 2. Generation meiner Familie, der Andreas Graser. Und wir wissen nicht genau, was für ein Unfall das gewesen ist, ob jetzt die Brauereipferde ihm auf den Fuß getreten sind oder ob er über ein Holzfass gefallen ist oder vielleicht auch zu viel von seinem eigenen Bier getrunken hat. Auf jeden Fall hinkte er danach und hat beim Gehen, wie die alte Überlieferung ist, ein Wengler mit die Oberarm geschlenkert. Mhm. Und die Stammgäste haben ihn dann den Schlenkerler getauft. Also die Person mit dem schlenkernden Gang und haben immer gesagt, na, heute gehen wir zum Schlenkerler und damit war die Person gemeint. Mhm. Und mit der Zeit hat sich das dann eben auf die Brauerei und ultimativ dann eben auch auf das Rauchbier übertragen. Und so ist also durch Zufall dieser Name entstanden. Es gibt noch zwei neuere Erkenntnisse dazu. 1963 hat Georg Lohmeier vom Bayerischen Rundfunk einen Bericht über das Bamberger Bier gemacht. Fairerweise muss man sagen, es ist eigentlich fast ein reiner Schlenkerler-Bericht. Also die anderen Bamberger Brauereien kommen wenig bis gar nicht vor. Und da gibt es ein sehr schönes Interview mit Stammgästen im Schlenkerler. Der Herr Kohmann zum Beispiel, der auch im Stadtrat gewesen ist. Und der beschreibt den Original-Schlenkerler, den Andreas, ganz herrlich. Also wenn man die Muße hat, mal in die historische Mediathek vom Bayerischen Rundfunk reingehen, da kann man sich dieses alte Videostück anschauen. Auf WhatsApp ging es, glaube ich, auch mal viral und auf Facebook haben Leute so einen Auszug gepostet. Und der Kummern sagt also, dass der alte Schlenkerler, naja, das war also ein sehr strenger Wirt und der hat immer geschlenkert und gestenkert und Bier trinken war nur was für Männer und Frauen wollte er in seinem Lokal überhaupt nicht haben, weil ja nur die Männer Bier trinken sollen. Und also eine sehr konservative Einschätzung, also nur zur Erinnerung, das war ja 19. Jahrhundert, ne? Also lange her. Heute ist es natürlich alles anders. Aber grundsätzlich muss er so gewesen sein. Und ich denke, wenn jemand sehr strikt daherkommt, dann kommt natürlich eine Gegenbewegung. Mhm. Ja, und wo er dann da also mit dem Hinken und mit dem Oberarmschlenkern angefangen haben, haben die Stammgäste da ihre Chance gesehen, da eine kleine Retourkutsche dann zu geben und haben dann eben sich diesen Spitznamen ausgedacht.
Ein bisschen Spott als Rache sozusagen.
Ja, ja, denke ich schon, dass das da mit reingespielt hat. So ist es ja auch in den Texten erklärt. Und entscheidend war dann aber, glaube ich, mein Urgroßvater, der Michael Graser, der tatsächlich diesen Namen dann irgendwann mal auch auf die Etiketten geschrieben hat oder für die Brauereigaststätte in Anzeigen oder in Beschreibungen verwendet hat, was ja eigentlich schon frech ist. Ja,
schon, ja.
Das war der Spottname seines Vaters und er packt es auf Etiketten drauf. Mhm. Und er hat es sogar in den 1920er Jahren schon markenrechtlich angemeldet. Mhm. Also das ist ja eigentlich schon eine verwegene Geschichte und also überhaupt der Michael Graser hat ganz viele tolle Sachen für Schlenkerler gemacht und ohne ihn wäre Schlenkerler nicht das, was es heute ist. Und das war auf der einen Seite ein Wagnis ein Stück weit und vielleicht auch ein bisschen unverfroren gegenüber der vorherigen Generation, aber natürlich unheimlich weitsichtig. Und aus heutiger Sicht, also wenn wir jetzt nach wie vor nur Brauerei Heller heißen würden, die gibt es ja mehrfach in Deutschland, die gibt es in Köln, die gibt es in Herzogenaurach. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir dann diesen Ruf oder diesen Bekanntheitsgrad hätten, ohne diesen durch Zufall entstandenen Namen.
Jetzt machst du das seit 20 Jahren und in diesen 20 Jahren hat sich unter anderem dieses Thema mit dem Straßenverkauf entwickelt. Also ich weiß von alteingesessenen Bambergern, dass es das vor 20 Jahren nicht gab, dass die Leute auf der Straße standen und ein Stehbier getrunken haben zum Feierabend. War das eine Entwicklung, die du auch gesteuert hast oder ist das einfach passiert?
Also es gibt schon eine historische Vorgeschichte dazu. Ja. Das ist jetzt nicht einfach vom Himmel gefallen und nein, gesteuert habe ich das definitiv nicht. Es war immer schon so, dass nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Bamberger Brauereigaststätten die Leute ihr Bier im Krug abgeholt haben und dann mitgenommen haben. Und es wurde auch teilweise vor den Gaststätten ein Stück weit getrunken. Also da gibt's eine schöne alte Geschichte von meinem Onkel, der ja auch im zweiten Stock über dem Schlenkerler groß geworden ist, der dann also immer unten die Leute beim Unterhalten gehört hat, die halt sich eben beim Bierholen getroffen haben, haben dann halt noch ein paar Schlucke auf der Straße getrunken, haben sich wegen unterhalten und dann sind sie halt wieder weitergelaufen. So. Und natürlich, als durch die Sandstraße noch Autos gefahren sind, waren da nicht viele Leute gestanden, aber es gab immer mal wieder den einen oder anderen, der sich dahin gestellt hat und es war jetzt nicht so, dass da gar nichts gewesen wäre. Der große Wandel ist durch, oder die Veränderung, großer Wandel ist eigentlich falsch, die Veränderung ist passiert aufgrund von zwei Dingen. Zum einen ist die Sandstraße ja in eine Spielstraße, Fußgängerzone umgewandelt worden, die Flaniermeile Sand. Da gab es ja dann auch diese Geschichte mit dem, ja, mit dem Poller, der eher nicht funktioniert hat.
Ja, ich hörte davon. Genau.
Ja, und seit also da die Autos nicht mehr durchfahren und seit vor allem auch der Gehsteig weggefallen ist, ist es natürlich eine Ecke, die zum Hinstellen einlädt. Ja, ist ganz klar. Du kannst die Leute beobachten, die vorbeilaufen. Das ist ja immer eine populäre Geschichte. Das sieht man ja auch bei den Eisdielen an der oberen Brücke. Die meisten setzen sich ja dahin, um den anderen zuzugucken, die vorbeilaufen. Sind auch die Stühle schon so arrangiert, dass du immer nur in eine Richtung guckst. Und das passiert natürlich dann da an der Stelle genauso. Der zweite große Einflussfaktor war das Rauchverbot, was dann in mehreren Schritten gekommen ist. Also zunächst war es ja ein Rauchverbot in einem Raum. Dann gab es ja die Volksabstimmung in Bayern, wo am Schluss dann das damals strengste deutsche Rauchverbot war, dass du eben in Gaststätten überhaupt nicht mehr rauchen darfst. Und viele Stammgäste waren Raucher. Und die mussten dann zum Rauchen auf die Straße. Ja, und natürlich haben die ja Seidler dann mitgenommen. Ja. Und so hat sich das einfach ergeben, ohne dass wir das in irgendeiner Form befeuert haben, mit Werbung oder was auch immer. Es ist ja auch heute noch so, dass von der Infrastruktur, das ist dieses kleine Fenster, wo die das Bier holen und dann nach draußen laufen oder sich auch vor Ort drin hinsetzen oder in den Biergarten laufen. Ja, das haben wir ja gar nicht im Überblick, wer wo hinläuft. An sich ist das alles viel zu klein dafür. Also wenn wir das kommerziell wirklich pushen wollen würden, dann hätten wir umgebaut, hätten drin eine andere Schenke hingebaut, wie es andere Betriebe im Sand übrigens gemacht haben für den Zweck. Aber das haben wir alles ganz bewusst nicht gemacht. Wir haben natürlich niemanden weggeschickt, der bei uns ein Bier holen wollte. Ganz klar, logisch. Also am Ende vom Tag müssen auch wir unsere Löhne zahlen und wollen unser Bier verkaufen. Das ist ja völlig klar. Aber wir haben eigentlich ja, das weitergemacht, was wir immer schon gemacht hatten. Und in Corona hat es natürlich nochmal eine ganz, ganz eigene Bedeutung bekommen. Inzwischen prangen an allen oder an vielen Gaststätten im Sand große To-Go-Verkaufsschilder. Gibt es am Schlenkerler nach wie vor nicht. Ich finde die ganze Begrifflichkeit eigentlich fürchterlich. Aber das war halt die Geschichte, wo die Leute sich dann mit Flaschen und allem Möglichen eingedeckt haben. In der Langenstraße, im Supermarkt kann man in großen Mengen sich Flaschenbier kaufen, an anderen Stellen auch. Und das ist jetzt halt ein Treffpunkt geworden. Ich würde sagen, höchstens noch die Hälfte der Leute, die dort stehen, haben überhaupt einen Schlenkerler. Ja, die stehen mit Flaschenbier von allen möglichen Leuten dort oder inzwischen auch mit Prosecco und Cocktails und dergleichen mehr. Es ist ein Treffpunkt, wie auch die untere Brücke, der im Großen und Ganzen, glaube ich, auch vernünftig läuft. Also es gibt da selten Ärger, dass da irgendwie Leute jetzt aneinander kommen. Wir bemühen uns auch über Security, dass man noch durchlaufen kann am Wochenende. Ringlein gegenüber macht das auch so. Und ich denke, es ist im Großen und Ganzen im Griff, die ganze Geschichte. Es war jetzt aber nichts, wo ich mir vor 20 Jahren gesagt habe, jawohl, da müssen wir hin und da müssen wir jetzt irgendwie einen großen Straßenverkauf draus machen. Also das war definitiv nicht unser Ziel. Ich finde es trotzdem eine sehr schöne Entwicklung. Nicht primär, weil wir jetzt davon in irgendeiner Form finanziell profitieren. Das tun wir natürlich, das ist ganz klar. Ich glaube, es war dadurch möglich oder man hat es dadurch geschafft, dass dieses nicht ganz unproblematisch geschmackliche Rauchbier auch bei jungen Leuten vermehrt wieder angekommen ist. Und Tradition bewahren, Historie, das ist alles schön und gut. Du musst aber natürlich auch gucken, dass auch die nächste Generation und die übernächste die Tradition noch mitleben will. Und der 18-Jährige setzt sich nicht jeden Tag an den gleichen Stammtisch. Das macht der 80-Jährige sehr gerne, aber der 18-Jährige macht es nicht. Und der 18-Jährige wird auch in 20 Jahren das, glaube ich, nicht mehr so machen. Da hat sich einfach was gewandelt. Aber mit ein paar Freunden auf die Straße stellen, ein tolles Gespräch führen, die Kinder mit dem Roller daneben, die dann nebenbei vielleicht noch wegen Fußball spielen können und so. Es ist ja eine Spielstraße. Das ist wirklich gerade tagsüber ein familiärer Treffpunkt, wo du andere Leute mitnehmen kannst und in diese historische Bierkultur mit einführen kannst. Und ich glaube, Kultur muss immer auch gelebt werden. Nicht nur, ja, das ist ja auch das Sprichwort, was auf unserer Webseite steht, nicht nur die Asche in der Schale irgendwo ins Regal stellen, sondern nein, die Flamme am Brennen halten und in die nächste Generation weitergeben. Und da passt es einfach sehr gut dazu. Wir sind eine Draußenkultur geworden in den letzten 20 Jahren. Mein Vater hat mir das erzählt vor 40, 50 Jahren. Du konntest dich nirgendwo raussetzen, in der ganzen Sandstraße nicht. Kachelofen, was ja einer der ersten war, die dort angefangen haben, da war ein Fahrradgeschäft in dem Laden. Ja, und der Einzige, der so ein bisschen Stühle draußen hatte, war Ringlein unter dem Baum. Da waren, glaube ich, 2 oder 3 Tische gestanden. Und sonst in der ganzen Altstadt hast du dich nirgendwo raussetzen können. Du bist auf den Bierkeller gegangen im Sommer und das war's. So, und heute Klimawandel und was da alles mit reinspielt. Jeder will im Sommer ständig raus. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig letzten Endes auch, dass so eine vielleicht etwas jüngere Tradition auch erhalten wird und die jungen Leute da entsprechend mitzunehmen.
Letzte Frage. Welches Bier trinkst du am liebsten, das nicht aus dem eigenen Unternehmen kommt?
Da gibt es nicht das eine Lieblingsbier. Das hängt immer auch wegen von der Situation, von der Stimmung ab. Generell bin ich ein Freund von sehr dunklen, starken, kräftigen Bieren. Trappistenbiere mag ich sehr gerne. Dunkle Böcke, Schwarzbiere. Ich bin also nicht der Pilztrinker oder IPAs, wie die jetzt die neuere Version davon heißt, sondern eher, ja, Schlenkerler ohne Rauch, sagen wir es mal so.
Okay. Matthias, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns in dein sehr historisch geprägtes Leben hast gucken lassen und hinter die Kulissen eurer Brauerei und eures Wirtshauses. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank für die Einladung und dass ich ein bisschen über Schlenkerler erzählen durfte. Dankeschön.
Sehr gerne. Das war Fränkischer Talk, ein Podcast von fränkischertag.de. Alle 2 Wochen donnerstags gibt es eine neue Episode auf fränkischertag.de/podcast und überall, wo es gute Podcasts gibt. Unsere Musik hat Konrad Feldrap komponiert. Die Grafiken sind von Franziska Schäfer und Maximilian Arnold. Mein Name ist Andrea Pauli. Wenn ihr loblos werden wollt, dann lasst uns gerne eine Bewertung oder eine Rezension in eurer Podcast-App da. Wenn ihr Kritik habt oder Wünsche für den nächsten Podcast-Gast, dann schreibt mir an podcast@mgo-lokalemedien.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.